Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Heute sprechen wir über Leas absoluten Lieblingsautor der Gegenwart, um es seicht auszudrücken.
Um es auch professionell auszudrücken.
Genau, um nicht deine
Obsession direkt.
Wir wollen ja jetzt
alle klar zu machen.
Ja, du, die Liebe zu Ferdinand von Schirach.
Woo. Da war ein Woo angebracht.
Ja, natürlich.
So. Ja, ich habe gedacht, ich fange einfach mal an und erzähle kurz was, also wirklich nur kurz was zu ihm. Schirach war erst Strafverteidiger in seinem Leben und hat tatsächlich...
War er nicht Baby erst?
Sorry. Oh, Mann.
Das war so ein schlechter Witz, den musste ich bringen, sorry.
Okay, jetzt wieder hier seriös, Mann brennte. Oh,
achso, vielleicht sollten wir das erklären, falls das im Podcast ab und an vorkommt. Wir haben Spitznamen füreinander, die wir auf der Arbeit haben, die auf unsere Nachnamen basieren.
Egal, jetzt zurück.
Zurück zu Ferdinand von Schirach.
Sein. Ja. Also Ferdinand von Schirach war erst beruflich Strafverteidiger und hat tatsächlich erst mit 45 seine ersten Kurzgeschichten rausgebracht. Das war der Kurzgeschichtenband Verbrechen, darauf gehe ich aber auch später nochmal ein. Er lebt in Berlin und seine Bücher erschienen bisher in mehr als 40 Ländern. Und er zählt zu den renommiertesten deutschen Autoren. Er wird vom Spiegel als ein großartiger Zähler betitelt oder die New York Times bezeichnet ihn als außergewöhnlichen Stilisten. Und ich finde, das sagt ja schon einiges.
Wenn die New York Times das sagt oder einfach
die Kommentare finde ich schon immer.
Ja,
ne?
Ich meine, klar. Sehr positiv. Also es gibt immer Kritik, die jetzt nicht positiv ist, aber.
Ja, aber das ist schon sehr positiv.
Also und vor allem als erfolgreichster deutscher Schriftsteller der Gegenwart zu bezeichnet zu werden und es zu sein, ist halt auch nochmal.
Eben, und ich finde es halt ein deutscher Autor, der von der New York Times so bezeichnet wird, das ist ja auch schon, das zeigt ja auch irgendwie so ein bisschen, dass er international halt auch wirklich bekannt ist und vielleicht sogar anerkannt. Und was ihn halt so besonders macht, ist eigentlich, dass er so ein bisschen seine Vergangenheit als Strafverteidiger auch so ein bisschen mit einfließen lässt in seine Bücher, in seine Filme, in seiner... Nicht, er macht nicht selber Filme, aber die Sachen.
Seine Drehbücher. Oder die Sachen, die verfilmt werden.
Genau, danke schön, das meinte ich.
Und in seine Theaterstücke.
Genau. Und es ist immer halt so eine gewisse, also er stellt Fragen des Rechts nach Gerechtigkeit, nach Schuld. Ganz oft spricht er von Würde. Also ich finde das immer sehr, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, ist das immer so ein großer, sehr, sehr großer Aspekt in seinen Werken. Was ist Würde? Wann verlieren wir Würde? Können wir Würde überhaupt verlieren? Oder wie zum Beispiel auch ein Titel von ihm, jetzt kommt's, die Würde ist antastbar. Ja, genau, sowas.
Und hast du denn einen Titel, den du jetzt den Hörern, wir haben ja Hörer.
Und vielleicht auch Leser,
empfehlen würdest? So, keine Ahnung, vielleicht als Einstieg oder als, was du am interessantesten fandst vielleicht?
Also ich muss sagen, ich habe mit Kaffee und Zigaretten angefangen. Tatsächlich, das war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und ich finde das als Einstieg gar nicht so schlecht, weil es halt so eine Mischung ist aus autobiografischen Sachen, dann aber auch zwischenzeitlich so Sachen, die wirklich sich auch strafrechtlich, moralisch, so Rechtssachen, aber halt auch irgendwie alles Mögliche. Es gibt auch Kurzgeschichten übers Rauchen und sowas. Also ich meine, das macht Schirach halt auch so ein bisschen aus. Ne? Ich sage auch immer, Schirach ist der einzige Mensch auf dieser Welt, der bei mir in der Wohnung rauchen dürfte. Also das ist halt also so eine gute Mischung und das macht einen, also das gibt einem ein gutes Gefühl für seinen Stil, wie er schreibt, worüber er schreibt. Ich finde es als erstes Buch ganz gut. Also ich meine, klar, man kann mit allem anfangen.
Es sind ja auch nicht so dicke Romane oder
ja,
so.
Ja, genau. Es liest sich, also ich finde bei Schirach ist halt auch irgendwie, der liest sich einfach gut runter.
Ja.
Und ist trotzdem sehr anspruchsvoll
vom Inhalt. Ja, das ist nicht
Inhalt.
Das liest du halt runter, weil es halt nicht so anspruchsvoll ist, sondern es ist so gut geschrieben, dass du es gut lesen kannst. Und es sind jetzt nicht 500 Seiten.
Genau, ja, ja. So, und das ist halt auch, weil er halt auch oft Kurzgeschichten beziehungsweise irgendwelche Essays und so veröffentlicht, die kann man ja auch, wenn man da jetzt nicht unbedingt Lust hat, es direkt am Stück zu lesen, so wie ich, dann kann man die ja auch sich aufteilen und sowas. Ja. Deswegen wird es ja dann dadurch auch noch mal ein bisschen kürzer. Und es ist halt einfach auch, die Sprache ist so unfassbar klar von ihm. Also das ist auch, ich habe mal irgendwann in einem Interview, hat er das, glaube ich, gesagt, da hat er halt auch gesagt, es geht eigentlich darum, einen Satz wirklich auf das Wesentliche runterzubrechen. Also
nicht so schnörkelig
genau,
zu schreiben.
Viele Autoren sagen ja Schnörkel und ne, viel und gewaltige Sprache so. Aber bei Schirach ist es wirklich so, der verfolgt, glaube ich, so ein bisschen das Ziel. Wirklich das, was er in dem Satz wirklich ausdrücken will, soll auch ganz klar stehen. Und er bricht das immer so runter. Und das finde ich, das tut diesem Stil halt auch unfassbar gut irgendwie, weil es halt...
Dadurch, dass du dann halt mehr so kurze, prägnante Sätze hast, liest du auch nicht so ewig an einem Satz, um ihn erstmal zu verstehen. Weil wenn du so einen Satz hast, der aus 10 Zeilen besteht.
Ja.
Also
ja. Und ich finde es halt gerade bei den Themen, die Schirach anspricht, ist es halt irgendwie auch unterstreichend, dass eine gewisse Klarheit. Und ich finde halt auch gerade, wir sind jetzt voll schon im Thema drin, gerade bei so Rechtssachen. Also ich fand, wenn er von irgendwelchen Fällen oder sowas spricht, wo natürlich auch immer ein bisschen, ich glaube, er mischt da so ein bisschen die Erfahrung manchmal auch mit fiktiven Sachen und sowas, das ist immer nicht ganz klar, wenn er gerade von so Fällen spricht, ist es halt irgendwie auch, schafft das eine gewisse Neutralität. Also diese Klarheit schafft halt einfach eine Neutralität. Und ich finde, das ist auch das, was ihn so ausmacht. Also
der ist nicht so auf die Emotionen, nicht so auf die emotionale Basis, der haut
aber
dich halt eher.
Genau, aber trotzdem schafft er es, finde ich auch trotzdem, dass du selber total angesprochen wirst. Ja. Also das wollte ich eigentlich auch viel später sagen, was ich so toll an ihm finde und dass die Besonderheit ist. Aber okay, egal. Also irgendwie, egal, ob da jetzt jemand den schlimmsten Mord begangen hat, er erlaubt sich gar keine Meinung. Und das, finde ich, musst du erstmal schaffen, dass du durch deinen Schreibstil nicht irgendwie trotzdem dem Leser das Gefühl vermittelst, ich verurteile diesen Mann dafür. Weil das hat man nicht, das Gefühl. Er erzählt das wirklich einfach so neutral.
Und er lässt dir quasi die Wahl, in welche Richtung du jetzt gehst.
Genau, er manipuliert dich in keinster Weise. Und ich finde, das zu schaffen ist schon...
Meisterwerk.
Ist ein Meisterwerk, auf jeden Fall. Und gerade halt in der Thematik passt es halt umso besser. Ja. Genau, um meine Struktur hier wieder ein bisschen reinzubringen. es sind halt auch so Fragen, die ihn beschäftigen. Beispielsweise, ich habe jetzt mal so zwei Fragen rausgeschrieben. Was treibt zum Beispiel einen Menschen an, der sich ein Leben lang nichts zu Schulden kommen lassen hat? Also der immer einfach total das... unauffällige, normale Leben geführt hat, war, was treibt diesen Mensch zum Mord? Das bespricht ja zum Beispiel Falcolini. Mhm. Also solche Fragen stellt er sich. Oder zum Beispiel, ist es in Ordnung, ein Menschenleben einem anderen höher zu stellen? Also zum Beispiel wie bei Terror, auch ein kurzer Hint schon mal auf später. kann ich eine Entscheidung treffen? Ist das mehr wert oder sind mehrere Menschen mehr wert als das einzige Menschenleben? Und auch so Fragen wie, was macht den Menschen überhaupt zum Menschen? Sowas stellt er sich halt einfach und ich finde das sehr, sehr interessant. Kurz bevor wir wieder zu den inhaltlichen Sachen kommen, wollte ich kurz was zu den Büchern sagen. Ich sagte ja bereits, dass sein erstes Buch Verbrechen war. Das waren Kurzgeschichten, die sind 2009 erschienen. Und eigentlich hat er dann tatsächlich, wenn ich das hier so sehe, eigentlich seitdem fast jedes Jahr... Oder wahrscheinlich jedes Jahr, weil ich habe jetzt hier gerade nur die Bücher stehen. Ja, der hat jedes Jahr eigentlich irgendwas rausgebracht.
Wie schafft man das?
Ich erkläre dir, wie man das schafft.
Oh. Tipps und Tricks.
Der irgendwo in einem Interview oder irgendwo hat er mal erzählt, dass er wirklich, also Herr Schirach ist wirklich, der schreibt jeden Tag. Also, und der hat halt einen festen Tagesablauf, meinte er dann. Cool. Also wirklich, der steht auf, geht frühstücken, dann schreibt er irgendwie 3 Stunden, dann isst er zum Mittag, dann korrigiert er nochmal das, was er geschrieben hat, dann geht er wieder was essen, dann Freizeit und dann geht er wieder ins Bett. Also der hat wirklich, ich glaube, er meinte auch mal, dass er sowas wie Schreibblockaden gar nicht so richtig kennt. Also weil er halt wahrscheinlich, ist ja auch logisch, wenn du immer dran bleibst, dann hast du ja diesen Flow irgendwie. Und
er schreibt ja auch über etwas, wo er auch noch Ahnung hat, dadurch, dass er Strafverteidiger war.
Ja.
War doch Strafverteidiger.
Ja, Strafverteidiger.
Ich musste gerade überlegen, ich wusste an.
Ja.
Und das ist ja dann irgendwie, wahrscheinlich interessiert er sich ja auch dafür dann so.
Ja, total, klar. Und er möchte ja, glaube ich, auch, dass sich die Leute mit diesen Fragen beschäftigen, die er dann versucht irgendwie deutlich zu machen. Und ich finde das halt deswegen, ich meine, wenn du jeden Tag schreibst, dann schaffst du natürlich auch viel, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, so, was kann ich noch zu den Büchern sagen? Also es gibt halt Kurzgeschichten, es gibt Romane von ihm, es gibt Essays, es gibt auch zwei sozusagen Gesprächsbände, sage ich, nenne ich es jetzt einfach mal so ganz
salopp.
Salopp, das Wort habe ich gesucht. mit Alexander Kluge, da ist tatsächlich auch 2020, ich wollte gerade fast sagen dieses Jahr, nein, wir haben schon 2021. 2020 ist da auch ein Buch von den beiden erschienen, das heißt Trotzdem. Und das beschäftigt sich halt auch mit der Corona-Lage und was das für unsere bürgerliche Freiheit und so
bedeutet.
Bedeutet, genau. Und das ist, das macht er auch. Also ich muss auch sagen, die Sachen, die er rausbringt, sind ja auch sehr vielschichtig. Also ne, manche Autoren sind ja nur auf Romane oder nur auf Kurzgeschichten und er versucht sich halt irgendwie auch an allem.
Ja, auch an Sachbüchern.
Ja, so, genau. Und das ist eine gute Überleitung. Hm. Da können wir nämlich zu den Theaterstücken kommen. Hm. Oh. ja, Schirach schreibt auch Theaterstücke. Hat bisher zwei rausgebracht. Gott ist tatsächlich auch das aktuellste Buch, was von ihm rausgekommen ist. Also das ist letztes Jahr erschienen. Und das ist halt das zweite Theaterstück nach Terror. Ja,
du behandelt, hast eine Frage. Ja, das behandelt doch die Frage des begleiteten Suizids.
Oder? Ja, der Sterbehilfe sozusagen, genau. Ja. Ja. Weil das haben ja viele nicht mitbekommen letztes Jahr, dass die sozusagen legalisiert wurde.
Ja, also, mehr oder weniger. Es ist auch teilweise immer noch im Gespräch, weil auch das Mittel muss ja auch erst freigegeben werden. Und
genau, ja, diese Dinge. Aber eigentlich ist es jetzt erlaubt, dass
Sterbehilfe leisten.
Du darfst das, ja, du beziehungsweise du darfst es nicht machen, du darfst nur das Mittel verschreiben. Also derjenige muss es schon selber.
Ja, denken. Sonst ist das halt ist immer noch erlaubt. Die Frage, inwieweit ist es dann... Ja, nicht Mord.
Ja, das ist halt dann diese, das ist halt die Frage, die sich auch so ein bisschen dann, womit sich Gott halt auch beschäftigt. Also Gott stellt halt sozusagen einfach die Fragen, wem gehört unser Leben eigentlich und wer entscheidet überhaupt über unser Ableben.
Ja,
also,
darf der Staat entscheiden, ob ich, wenn ich sterben will, nicht sterben darf?
Genau, und ist das nicht eigentlich auch so ein bisschen der letzte freie Wille sozusagen von einem, ob man nicht selber entscheiden kann, wenn ich nicht mehr leben will, ob ich dann sterben kann. Und das beschäftigt das halt so ein bisschen und ich muss sagen, das macht es auch ganz gut, weil man kann sich das so vorstellen, das Theaterstück ist wie so ein Ethikrat aufgebaut und da sind dann diese verschiedenen, da ist einmal von einer von der Ärztekammer, da ist ein Geistlicher, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Pfarrer oder was weiß ich, ich glaube, der ist einfach ein Geistlicher, sage ich jetzt einfach mal so. Dann ist da halt dieser eine Mann, der sterben möchte. Was auch interessant ist an dem Buch ist, dass Schirach sich jemanden ausgewählt hat, dem es halt eigentlich gut geht sozusagen. Also es ist ein älterer Herr, der hat halt vor ein paar Jahren seine Frau verloren und der ist aber nicht krank oder so. Und er möchte einfach sterben, weil er keinen Sinn mehr sieht. Und
er hat keine körperlichen Leiden, sondern einfach nur, hat mit dem Leben schon abgeschlossen.
Genau, er möchte einfach nicht mehr leben. Und das finde ich halt auch gut gewählt, weil ich glaube, es wäre nochmal eine ganz andere Diskussion, wenn dieser Mann krank wäre. Und das ist ja auch gerade wieder das, was es ja so gut macht. Weil muss es in dieser Frage um Sterbehilfe, muss es da wirklich um eine Krankheit gehen? Oder sollte jedem, egal ob krank oder gesund, dieses Recht zustehen? Ja, auf jeden Fall macht er das ganz gut. Und was halt das Interessante an den Theaterstücken von Schirach ist, es gibt immer eine Abstimmung am Ende. Also du gehst in dieses Theaterstück und am Ende wirst du gefragt, bist du dafür, bist du dagegen oder würdest du dem Herren dann die Sterbehilfe leisten oder nicht? Und
Frage dazu.
Ja.
Wie läuft diese Abstimmung? Ist das so am Ende Bühne, Vorhang vorbei und dann kommt jemand auf die Bühne und du zeigst auf oder ist das so, du läufst raus und kannst einen Zettel irgendwo reinwerfen?
Das ist tatsächlich unterschiedlich, weil ich glaube, also ich war letztes Jahr tatsächlich noch in Gott, als es noch möglich war und da haben die das wirklich so gemacht, damit die nicht erst wieder raus müssen, damit halt der Kontakt ein bisschen beschränkt wird, dass man einfach Karten bekommen hat und die konnte man dann hochhalten.
Ja, okay.
Also rot,
quasi rot oder grün. Oder,
und ich meine aber tatsächlich, dass es auch oft so gehandhabt wird, dass man rausgeht, einen Zettel in die Box steckt. Also ich glaube, das ist ganz frei, wie man das umsetzt, ist das ganz...
Ja, da finde ich nämlich halt auch immer so, wenn du so anonymen Zettel in eine Box steckst oder so aufzeigst.
Aber das Ding ist, man sieht ja, ich habe mir das nämlich auch gedacht und ich habe mir gedacht, als ich da in diesem Theater saß, ich dachte mir, es sieht ja theoretisch keiner, was ich... Also klar, die hinter mir, aber du siehst ja auch irgendwie, du drehst dich ja nicht um und guckst was die anderen. Ja. Also das war eigentlich schon ganz gut gemacht, weil du irgendwie, ich weiß auch gar nicht, ob die Karten beidseitig Farbe, ja doch, ich glaube schon, aber man hat gar nicht das Gefühl, man wäre irgendwie, man
auch also beeinflusst dann, durch
genau, ja,
die
ja.
Zuschauer. Okay, gut.
Und ich finde, man hat auch nicht das Gefühl, irgendwas war richtig oder falsch. Also ne, man wird gar nicht so, man schämt sich nicht irgendwie für seine Entscheidung oder sowas.
Das sollte man ja auch in dem Fall nicht, weil
darum geht's ja auch.
Nee,
es ist ja auch
genau.
Keine der beiden Entscheidungen ist ja auch irgendwie verwerflich. Das ist ja auch immer das. Das ist ja dieser moralische Zwiespalt, den Chirac immer aufwirft. Das hat er halt auch ganz gut bei Terror gemacht. Das war übrigens sein erstes Theaterstück. Ich denke, das ist auch noch ein Stück bekannter wahrscheinlich bei den meisten. Da geht es halt um diesen, ja, also ein Flugzeug soll abgeschossen werden, wird von einem Terroristen
entführt,
genau. Und soll, dann stellt sich die Frage, schießen wir das Flugzeug ab oder lassen wir es in eine...
Ich glaube, es war die Fußballarena in München irgendwie.
Irgendeine Arena fliegen, wo halt ganz viele Leute sitzen.
Aber da ist halt diese Frage, riskieren wir das Leben von allen, weil wir nicht wissen, ob der wirklich, also von allen, die im Flugzeug die im Stadion, weil wir nicht wissen.
Ja.
Also wir wissen, es ist auf dem Weg dahin, aber...
Beziehungsweise stellt sich auch so ein bisschen die Frage, schießen wir die ab, um wenigstens die im Stadion zu retten? Oder... Weil
haben wir diese Macht eigentlich nicht.
Genau, weil wenn sie ins Stadion fliegen, könnten ja auch beide, Flugzeug und das Stadion.
Da könnten wir jetzt stundenlang...
Genau, das wollen halt wir gar nicht anfangen.
Utilitarismus ist halt das Menschenleben von diesen 100 weniger wert als von diesen 40.000.
Genau. Und ich glaube, das macht Terror halt auch so unfassbar erfolgreich, weil das wird nämlich tatsächlich mittlerweile auch auf allen 5 Kontinenten gespielt. Finde ich auch für einen deutschen Autor echt eine Leistung.
Ja.
Und was auch, was ich eben noch gar nicht erwähnt habe, da wurde halt auch immer abgestimmt bei Terror, wird auch abgestimmt. Und die Theater sind auch, glaube ich, verpflichtet sogar, das immer auf eine Internetseite hochzuladen. Also du kannst tatsächlich zu Terror, ich habe das letztens ausgecheckt, zu Terror kannst du auf eine Internetseite gehen und du kannst zu Gott auf eine Internetseite gehen.
Ach,
und dann
die haben
kannst
separate
du gucken,
Seiten dann?
Ja, ja, genau. Du kannst dann gucken, wo wie abgestimmt wurde.
Voll cool. Also das ist auch ein gutes Konzept, finde ich, das.
Ja, also irgendwie um auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, um halt, das ist ja auch total interessant, wo, und ich glaube, ich meine, ich hätte mal gehört, dass es da zum Beispiel bei Terror auch die Entscheidung zum Beispiel auch von dem, wie die Kultur zum Beispiel einen Helden definiert. Also weil dieser Mann, der dann im Endeffekt, bei Terror geht es ja um den Gerichtsprozess, weil einer wird angeklagt, der hat dann halt das Flugzeug abgeschossen und dann geht es halt um die Frage, ob er schuldig ist oder nicht, ob das richtig war oder falsch. Und das zum Beispiel dann in manchen Kulturen ist ein anderes, gibt es einfach ein anderes Heldenbild.
Ja.
Und dann muss zum Beispiel ein Held, muss dann auch für seine Heldentaten bestraft werden. Und deswegen stimmen die dann vielleicht eher für Dingens. Und das finde ich schon allein interessant.
Genau, interessant, wie es halt generell einmal hier in der Gesellschaft aufgenommen wird, aber auch einfach in ganz anderen Kulturen.
Ja, finde ich total. Und also ich finde das schon ein cooles Prinzip auf jeden Fall, was die sich da ausgedacht haben. Ja. Was wollte ich denn, was habe ich denn noch? Was haben wir dann, wollte ich denn noch sagen?
Terror, Theaterstücke, Drehbuchautor.
Genau, da können wir gleich zu einer Verfilmung kommen. Was ich vielleicht auch noch kurz sagen wollte, was ich, da bin ich eben schon ein bisschen drauf eingegangen, dass ich so toll finde, dass man sich bei den Büchern halt einfach, also ich finde, Chirac schafft es immer wieder, dass man sich selber hinterfragt. Also das,
und seine Denke.
Genau, und so. Einfach sich auch moralische Fragen stellt, die man sonst gar nicht irgendwie sich gestellt hätte.
Weil man sonst auch nicht so in diese Situation kommt.
Ja.
Also bei Terror zum Beispiel, wir als Buchhändler werden nie in der Situation sein, dass wir ein Flugzeug abschießen.
Genau.
So,
und uns aber die Frage trotzdem stellen. Ist es ja interessant, sich diese Frage zu stellen.
Ja,
und was halte ich dann für, richtig und falsch ist immer so ein schwieriger Begriff, das ist was anderes. Aber ne, was halte ich für moralisch, was halte ich für, oder auch so, weiß ich nicht. Ich habe mich früher, glaube ich, noch nie, also bevor ich Chirac gelesen habe, ich mir jetzt auch nicht mit Schuld oder so, mit dem Begriff so intensiv auseinandergesetzt oder mit Würde oder sowas. Also das ist halt.
Das war halt einfach da. So
genau, du hast es irgendwie viel selbstverständlicher in deinem. In deinem Sprachjargon oder in deiner, du hinterfragst das gar nicht so. Und das finde ich halt irgendwie toll. Also, und man setzt sich ja auch irgendwie so ein bisschen mit der Gesellschaft auseinander und mit den Rechtsstrukturen. Also,
das ist ja
das finde ich auch. Ich hatte vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich da irgendwie nie reindingens und seitdem.
Es ist ja auch nicht das, also das, was uns eigentlich. Was dich und mich jetzt interessiert. Es gibt natürlich auch Leute.
Und es betrifft einen ja vielleicht alltäglich auch nicht, aber eigentlich ist es ja auch. Was da auch immer hinter steckt und so. Ich finde das einfach, es ist schon mega interessant. Und ich finde, durch Chirac kriegt man da schon so einen kleinen Einblick. Das finde ich sehr gut. Ja, Ja, wenn du möchtest. Ich meine, ja, wir könnten theoretisch jetzt schon mal zu den Verfilmungen kommen.
Zu den allgemeinen oder wollen wir schon mal kurz anteasern, dass wir heute
Später oder gleich, später klingt so, als würden wir das in 3 Stunden machen. Wir wollten gleich so ein bisschen über dieses TV-Event, was im Januar im Fernsehen lief, reden, das auf dem Konzept von Ferdinand von Schirach beruhte. Über Feinde, ich weiß nicht, vielleicht haben es einige gesehen. Also wir haben es uns reingezogen, komplett.
Doppelt und dreifach.
Und da wollen wir ja gleich ein bisschen drauf eingehen und ein bisschen darüber sprechen. Aber kurz vorher, es gibt tatsächlich auch Verfilmungen seiner Werke. Beispielsweise Schuld wurde als Serie adaptiert. Kann ich auch nur empfehlen, ist sehr, sehr gut. Mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle fand ich auch sehr passend irgendwie. Dann gibt es natürlich Terror als Film. Das lief tatsächlich auch vor, ich weiß gar nicht, wann habe ich jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Das lief vor ein paar Jahren auch im Fernsehen. Es war auch so ein Fernsehevent. Also erst kam Theater und sowas. Wurde es auch zu so einem Fernsehevent gemacht, dass man auch abstimmen konnte. Also man konnte sich melden. Genau das gleiche bei Gott. Das kam tatsächlich auch ziemlich früh schon letztes Jahr. Also das Buch ist rausgekommen, dann kamen die Theaterstücke und dann kam eigentlich auch schon der dieser Film im
ja,
TV. Und
ich meine, man auch, sieht ja auch an den vorherigen Werken
genau,
und an den vorherigen Verfilmungen, dass das
Interesse
gut läuft.
Besteht, und dann, genau. Ja, und Verbrechen wurde, glaube ich, auch als Miniserie verfilmt. Und dann gibt es halt noch ein paar Verfilmungen, die aus einzelnen Kurzgeschichten von ihm bestehen.
Also hier schon wieder nicht nur Buchempfehlungen, sondern auch
ja, auf jeden Fall.
Verfilmungsempfehlungen.
Ja.
Kann man das
ja
nehmen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher nur Schuld, die Serie, Terror und ja, jetzt Feinde gesehen. Aber ich fand alles drei fand ich
schon
sehr
spät,
überzeugend,
ne?
Ja. Also kann man sich wirklich gut reinziehen. Das ist gut reinziehen. Ist auf jeden Fall wird dem Ganzen auch, finde ich, sehr gerecht. Also haben die gut umgesetzt, kann man.
Apropos
man,
gerecht.
Ah, oh.
Was für eine Überleitung.
Übergang.
Wow.
Ja, gut, dann kommen wir doch einfach mal zu diesem TV-Event, was im Januar ausgestrahlt wurde. Ich sag kurz, damit alle wissen, was so die Dinge ist und dann
mach
können wir ein bisschen drüber reden.
Dann können wir quatschen.
Also eigentlich war das Besondere an diesem TV-Event, dass es tatsächlich zwei Filme gab, die die gleiche, wie soll ich sagen, die gleiche Handlung abgedingenst haben. Abgehandelt haben aus zwei Perspektiven.
Den gleichen Fall quasi.
Den gleichen Fall, genau. Und man konnte sich als Zuschauer tatsächlich entscheiden, welchen Fall möchte ich, oder welchen, nein, nicht
welche
welchen
Sichtweise?
Fall, welche Sichtweise möchte ich als erstes schauen. Also die eine Sichtweise war der Ermittler, die andere Sichtweise war der Strafverteidiger. Und man konnte sich halt je nachdem, welches Programm man im Fernsehen gewählt hat, entscheiden, welche Sichtweise möchte ich zuerst gucken. Also die wurden halt auf allen Programmen wurden die hintereinander abgespielt, aber man konnte sich das halt einfach aussuchen.
Man konnte jetzt entscheiden, ich gucke jetzt in einem Programm, im ersten
Ermittler, ja, das haben wir bei
genau.
Du hast auch erstes
ja.
geguckt.
Ja, erst den Ermittler, dann die Dokumentation,
genau,
es gab auch
die
eine
kam
Doku dazu.
Tatsächlich, aber glaube ich genau. Nur auf dem ersten. Ja,
ach so, okay.
Glaube ich.
Und dann die Sichtweise vom Strafverteidiger oder auf, ich weiß gar nicht, wo das andersrum
lief. Ich glaube auf allen dritten Programmen tatsächlich.
Okay, da lief halt erst die Sicht des Strafverteidigers
genau,
und dann die des
Ermittlers. Ja.
Also es ist theoretisch egal, glaube ich.
Es war, man sollte sich einfach, glaube ich, entscheiden. Das war so ein bisschen das Besondere. Was ich halt auch interessant, ich habe mir auch danach gedacht, so, ja, wie wäre es, wenn man es andersrum geguckt hätte?
Wir hätten das vielleicht hätte einer.
Ja, aber dann hätten wir die Dokumentation nicht gesehen. Wäre blöd gewesen.
Die
Dokumentation. Ja, und es geht eigentlich, oder ich kann ja mal kurz erklären, was passiert. Es wird ein junges Mädchen entführt und der Ermittler ist sich schnell ziemlich sicher, wen er für den Täter hält. Und da er so ein bisschen unter Zeitdruck steht, man kann sich das vorstellen, Entführung ist ja auch immer nicht klar.
Wie geht's dem Mädchen?
Ist sie schon?
Ist sie schon tot oder stirbt
oder
sie jetzt
ist,
jeden
genau,
Moment? Je
genau.
länger wir brauchen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie stirbt.
Genau, und er sieht sich ein bisschen unter Zeitdruck und möchte dann tatsächlich den er für den Täter hält.
Den vermeintlichen Täter.
Möchte ihn dann Gewalt androhen, um halt diesen Ort, wo sie ist oder wo sie sich befindet, aus ihm rauszukriegen. Und er stellt dann sogar einen Antrag, der wird aber abgelehnt. Und dann macht er es halt irgendwie so ein bisschen auf eigene Faust. Und ja, ich kann ja eigentlich ruhig erzählen, weil dann können wir besser über das alles reden.
Ja,
ne?
Es ist ja theoretisch kein Spoiler,
es geht ja darum eigentlich gar nicht. Also er macht das dann auf eigene Faust. Der Verdächtige sagt ihm dann auch, wo das Mädchen ist. Aber das Mädchen ist tatsächlich leider schon gestorben. Das ist auch eigentlich nicht beabsichtigt gewesen, wenn nee, ich das so
halt,
richtig.
Es war halt eher so eine fahrlässige Tötung.
Genau, weil er hat, also er hat halt das Mädchen in so einem abgeschotteten Raum entführt und beziehungsweise man weiß nicht, ob er es war. Ne? Ich will hier nicht, weil hätte ja auch jemand anders sein können und er war nur Mittäter. Also der Entführer.
Ja, aber dadurch, dass er dem Ermittler den Aufenthaltsort sagt.
Ja, aber
den kann
er ja auch von seinem Mittäter bekommen haben. Ja, ja, das war nämlich die Frage. Da, da, da.
Ja, natürlich.
Nee, aber ja. Auf jeden Fall, der Entführer hat das Mädchen in einen abgeschotteten Raum und da war
ohne
es auch
Fenster.
Ohne Fenster. Und da gab es halt so einen kleinen Ofen. Und weil es halt draußen so windig war, hat sich über das Rohr hat sich so eine Plastikfolie gelegt und dann ist sie halt
Kohlenmonoxidvergiftung.
Genau, leider gestorben. Ja. Auf jeden Fall war es dann halt zu spät und dann kommt es zum Prozess und der Strafverteidiger kriegt dann aber, also der Strafverteidiger von dem vermeintlichen Täter.
Ich habe den Namen des Täters ganz vergessen, fällt mir gerade
ein. Ich tatsächlich auch, ich habe mir die Namen, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben. Nee, leider nicht.
Nee, ich habe nur den Namen von
ich glaube, der Ermittler hieß Nagler. Ist ja auch eigentlich vollkommen egal. Ja. Biegler hieß der Strafverteidiger, ist auch vollkommen Wumms. Auf jeden Fall geht's dann, also der Strafverteidiger kriegt dann auch aus ihm raus, dass er ihn gefoltert hat und dann
das hast du gerade gar nicht erwähnt, ne? Du hast nur gesagt, er macht das auf eigene Faust.
Ja, okay,
er
hat ihn gefoltert. Mit Waterboarding heißt das. War mir auch ein neuer Begriff.
Echt? Das kannst du nicht?
Ich kannte nicht Waterboarding, nein. Krass. Ich wusste das echt nicht. Naja, okay.
Ja, ja. Ist ja jetzt auch nicht was man wissen muss, tatsächlich.
Woher weißt du das?
Ich bin doch so ein True Crime-Fan und ich gucke, ja.
Alles klar. Nein.
So kriege ich Kunden dazu, Bücher zu kaufen. Oh,
uiuiui. Alles klar.
Kleiner Witz am Rande, Witz. Alles nur Witze hier.
Auf jeden Fall hat er die Folter durchgezogen.
Und ist dann auch an den Aufenthaltsort gekommen.
Genau, und das Mädchen war aber leider schon tot, da waren wir. Und der Prozess endet dann halt so.
Aber der Prozess, müssen wir erwähnen, ist natürlich jetzt der Prozess gegen den Tatverdächtigen und nicht gegen den Ermittler.
Nee, nee, weil also der Ermittler wird nur als Zeuge gerufen.
Und im Prozess kommt dann der Strafverteidiger mit der
Er bringt dann sozusagen irgendwann durch Fragen den Ermittler dazu, auch zu gestehen, dass er halt das Geständnis nur durch dieses Waterboarding bekommen hat. Und dadurch wird dieses Geständnis halt unzulässig und damit wird dann der vermeintliche Täter auch freigesprochen. Und eigentlich geht es gar nicht so wirklich in dem Film, ging es eigentlich gar nicht so um dieses Freisprechen oder sowas. Ich glaube, das ist halt so, das, was man als erstes denkt, so wie konnte man den freisprechen? Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht ja eigentlich in dem ganzen TV-Event darum, ob diese Folter in Ordnung war und ob ein Zweck alle Mittel heiligt, sagt man das so, ne? Ja. Und es ist halt so eine Gewissensfrage einfach, ne? Weil man ja irgendwie auch so ein bisschen den Zwiespalt verstehen kann, in dem der Polizist sich befindet.
Ja, der wollte halt das Mädchen retten und
genau.
Ist das jetzt so, das war dann so eine sehr emotionale Handlung auch von ihm,
ja,
finde ich.
Ja, klar. Ich finde, man hat halt auch sehr gesehen, in dem Film hat man halt auch gesehen, dass ihn das sehr mitgenommen hat, dass er das dann gemacht hat.
Ich meine, der Kommissar, das war natürlich auch sehr geschickt gemacht. Der Kommissar hatte ja auch eine eigene Tochter ungefähr in dem Alter.
Ja, das war schon gut gemacht, ja.
Also das ist dann, da bist du ja nochmal emotionaler.
Ja, drin irgendwie.
Ja.
So. Und ich meine,
Dann ist halt jetzt die Frage, ist das Urteil?
Nee, darum geht es eigentlich nicht.
Nee, aber es ging auch im Endeffekt, in der Doku ging es.
Ah, in der Doku.
In der Doku ist das Urteil gerecht?
Ja, okay.
Und ich finde halt diese Frage, ist das Urteil gerecht?
Ist sehr schwierig, schwammig. Weil gerecht könntest du
so oder so verstanden werden.
Genau, könntest du
also
moralisch.
Also rechtsstaatlich ist es gerecht.
Es ist auf jeden Fall, ja.
Weil Folter ist verboten.
Und weil es ein erzwungenes Geständnis war.
Genau.
Das darf man nicht verwenden. Ist ja auch gut so. Ich habe schon mehrfach darüber jetzt diskutiert. weil ich finde auch, dass das das unzulässig macht, finde ich auch gut so. Weil wenn man dieses Geständnis trotzdem zulassen würde, wäre das theoretisch im weitesten Sinne eine Rechtfertigung.
Für die Folter.
Und dann könnte man alles machen, nur um Dings. Und das
und du könntest
nicht
ja
passieren.
Den Fall als Beispiel für weitere Fälle.
Genau,
du könntest ja sagen, ja, aber da wurde es das zugelassen. Warum jetzt bei mir nicht? Und dann wird das bei dir auch zugelassen und dann können wir halt direkt Folter zulassen.
Genau, und das darf ja einfach nicht sein.
Genau.
Ja. Genau, in der Dokumentation, vielleicht können wir kurz über die Dokumentation reden. Also zwischen den zwei Filmen lief auf dem ersten auch eine Dokumentation, die war eigentlich auch ziemlich interessant, weil da wurden halt, es wurden mehreren Leuten diese Filme gezeigt, also Eltern.
Beide Filme.
Eltern, Juristen und Polizisten, glaube ich. Und dann wurden die am Ende befragt, ob sie dieses Urteil gerecht finden. Und das fand ich sehr interessant, weil halt Ja, weil du einmal diesen emotionalen Part hast, dann
ja,
hast
die
du die
Eltern.
Polizisten, die es also die Ausführenden, ja. Und du hast halt die Rechtsgrundlagigen.
Du hast die Exekutive und die Judikative, oder?
Warte, ich habe da letztens noch mit meiner Mutter drüber gesprochen.
Es gibt
Exekutive ist auf jeden Fall Polizei.
Und die Legislative, aber ich weiß jetzt nicht.
Legislative ist Gesetzgebende, das ist der Staat, dann ist es die, nee.
Die Judikative, oder? Andersrum.
Ja, doch, die Judikative, nee, ist richtig, glaube ich. Alle Angaben ohne Gewähr.
Und an alle Juristen, weil wir hier Scheiße erzählen, sorry.
Ruft uns gerne an.
Wir sind nicht studierte Anwälte oder studierte Juristen.
Ja, genau, ja. Also alle Angaben ohne Gewähr. Ich glaube, das wird so mein Satz, dann sind wir immer auf der sicheren Seite.
Ja.
Was ich auch interessant fand, Chirac wurde ja auch befragt in dieser Dokumentation.
Fand ich auch wieder, wie der redet, ne? Also, genauso wie er schreibt. So perfekt, alles direkt.
Schön, einfach wundervoll. Ich finde, den kann man so gut zuhören.
Ja. Ah. Und er hat das, ja, du bist ja völlig hin und weg. Aber er hat halt mit einem Satz das gesagt, was drei Leute mit sieben Sätzen sagen.
Ja.
Und ich war so, ja.
Ich fand's halt witzig, witzig fand ich's nicht. Ich fand's halt gut, dass er gesagt hat, man kann die, also dass das Prinzip dieses ganzen TV-Events auch war, dass man die Wahrheit, also die wirkliche Wahrheit nur kennen kann, wenn man alle Seiten kennt.
Ja.
Und das fand ich halt so gut gemacht, weil du durch diese Strafverteidiger-Sicht, hast du ja auch nochmal eine ganz andere Sicht auf das Opfer bekommen.
Ja.
Also oder beziehungsweise auf das, ja doch, nicht Folteropfer. Das Folteropfer.
Ja.
Genau. Und das fand ich halt auch gut gemacht, weil der Polizist ja theoretisch sich nur auf seinen Instinkt verlässt und gar keine Beweise hat und nur Indizien. Und das ist ja zum Beispiel, das unterstreicht das ja, dass er die Wahrheit gar nicht kennen kann, weil er nicht alles kennt. Und das fand ich wirklich sehr gut gemacht. Ah, fand ich toll.
Ja, das war also einfach um diese ganze Frage, einmal diese Frage um das Urteil und auch diese Frage um die Folter darzustellen. Also
ja. Ich fand es halt auch wieder gut, da habe ich ja eben schon drauf angefangen. Mit der Würde, das wollte ich sagen. Weil ich habe ja eben drauf schon, bin ich ja schon drauf eingegangen, dass Würde irgendwie ein großes Thema bei Chirac ist. Und in diesem ganzen Film wurde ja auch so ein bisschen die Frage gestellt, verliert ein Mensch, wenn er eine Straftat begeht oder wenn er einen anderen Menschen Leid zufügt, seine Würde? Also weil es wurde ja irgendwann gesagt, so von wegen, man hat ja den, also durch Folter behandelst du ja einen Menschen theoretisch, als hätte er keine Würde mehr.
Ja genau, das war ja die Frage so, wen würdest du foltern? Warum sagst du, ich folter jetzt den, für den ich schuldig halte? Also der Kommissar hat ihn ja auch gesagt, ja, ich habe ihn gefoltert, weil er schuldig ist, aber er wusste es zu dem Zeitpunkt
genau,
nicht.
Genau, eben. Und das ist halt dieses, auch dieses, kann ein Mensch überhaupt seine Würde verlieren? Weil ich finde eigentlich ja nicht. Und deswegen sollte man niemanden foltern. Also
das ist ja dann auch dieses, nur weil, also jetzt nicht in nur, das klingt jetzt so ein bisschen runtergespielt, aber weil jemand einem anderen Menschen Schaden zufügt, verliert er seine Würde nicht.
Nein, und hat es auch theoretisch niemand.
Nein.
Ne? Da sind wir ja, weiß ich nicht, wo wir da sind.
Das kannst du ja so weit spinnen, dass wenn er dann seine Würde verliert, dann bist du auch bei der Todesstrafe.
Genau,
und
das habe ich auch schon gedacht, ja.
So, das ist halt so ein riesiges Diskussionsthema. Und wenn wir anfangen, die Würde von einem Menschen halt
höher. Du machst ja theoretisch, dadurch gibst du ja auch eine gewisse Priorität ist jetzt vielleicht das falsche Wort.
Ich weiß,
aber
was du sagen willst. Die Würde des einen Menschen ist nicht höher als die des anderen.
Genau, ja.
Und wenn du halt so anfängst, bist du bei, weiß ich nicht.
Und deswegen gibt es ja auch das Rechtssystem.
Ja.
Weil diese Folter ist ja eigentlich, das ist ja so ein bisschen auch ja eine gewisse Selbstjustiz, kann man das so sagen, keine Ahnung. Also der
na, es war ja nicht, so ein Mittel zum Selbstjustiz. Er hat ihn ja, Selbstjustiz wäre eher wie, ich entführe dich jetzt
auch
oder sperre dich jetzt ein oder.
Okay. Aber theoretisch ist es ja sowas
wenn der
Ähnliches.
Vater zum Beispiel jetzt den umgebracht hätte oder
aber
so.
Es ist ja theoretisch was Ähnliches, weil er setzt sich über die Rechtslage oder über das Rechtssystem hinweg und dafür gibt es ja das Rechtssystem, dass diese Menschen, weil er würde ja auch bestraft werden.
Ja.
Also wenn er, er wird ja dann schuldig gesprochen, wenn er es war und wird dann auch bestraft. Und das ist ja, deswegen gibt es den Rechtsstaat ja auch. Das finde ich halt, das war ja auch irgendwie einfach diese, das hat ja eigentlich die ganze Diskussion irgendwie auch.
Ja, und es gibt, also natürlich gibt es jetzt die Antwort, dass Folter nicht kein Mittel ist, in keiner Situation.
Ja.
Aber emotional würden manche Leute sagen, ja,
und das
so wie
war
die
halt,
Eltern in
genau,
der Dokumentation.
Das war halt auch interessant, fand ich. Da wurden ja auch Eltern befragt, genau. von einem vermissten Mädchen, also was vor, ich weiß nicht, ich habe die Fakten jetzt nicht mehr im Kopf.
Ich weiß auch nicht, und ich weiß, dass sie auf jeden Fall entführt
und das war ermordet ganz gut auch. Ermordet, genau, genau, ja, ja. Und dann gab es halt noch diesen Herrn Oetker, der selber entführt wird. Das fand ich zum Beispiel, ich fand das sehr gut gemacht in der Dokumentation, dass der Herr Oetker eher so ein bisschen, er war selber halt, kurz für die, die jetzt nicht wissen, wer das ist, der wurde selber entführt und
es gehört ja zur Familie Oetker, genau, und große der Unternehmens.
Genau, ja.
Unternehmensfamilie, sagt man das
ja,
so?
Ja, kann man, glaube ich, sagen.
Unternehmerfamilie? Unternehmerfamilie. Viel Geld und wurde damals entführt, wurde, jetzt komm hier, ich hau mal ein paar Fakten raus. Mhm. Der wurde entführt und in so eine kleine Holzkiste gesperrt, ja. Und man muss überlegen, in so einem, ich glaube in so einem VW-Bus oder sowas oder irgendwie.
Kann sein, ja, irgendwas Kleines. Auf jeden Fall. Diese Box dann, war halt auch.
Die Box war halt klein, der war irgendwie 1,94.
Genau, und der hat da gar nicht reingepasst. Nee. Also, ne?
Und dann waren da halt auch so Vorrichtung, womit er so Stromschläge bekommen hat, wenn er sie jetzt genau. zum Beispiel irgendwie geschrien hätte oder so, weiß ich gar nicht.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die wurden ihm einfach so auch versetzt. So habe ich das verstanden, dass das er gar nicht, und das Problem war halt, weil diese Box so klein war, hat er sich dadurch, glaube ich, selber alle Knochen, weil der du hat, schlägst nee, ja dann ja, aus. Ja,
der hat dann aus Versehen irgendwie diese Elektroschocks genau. ausgelöst.
Schocks, oder haben die das nur so gesagt?
Und das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr. Okay. Also die haben halt gesagt, er hätte das von alleine ausgelöst, dadurch natürlich, wenn Strom durch deinen Körper jagt, zuckst du und willst du dich auch irgendwie ausbreiten, deine Arme schlagen aus und der konnte das nicht. Dadurch hat er sich halt irgendwie mega viel selber gebrochen. Ja, und
hat immer noch Schäden davon.
Ja, genau. Das sind halt bleibende Schäden. Und der wurde halt auch befragt und hat auch die Filme gesehen und das fand ich auch gut, mal aus dieser Perspektive. Genau, er war sehr, sehr, also wow.
Ja. Ja, ich war auch richtig beeindruckt von
Dadurch, dass er entführt wird, der meinte auch so, ja, Rachegedanken und so hat er ja gar nicht. Und
ja, er wäre einfach nur froh, dass er noch lebt und so. Und genau. Ich fand das sehr gut gemacht, dass die so auch zwei unterschiedliche Seiten dann nochmal aufgebracht haben.
Genau, auch die
haben,
Eltern.
Die Eltern von dem entführten Mädchen waren halt schon sehr, die waren eher wirklich dann diese andere Seite.
Diese sehr emotionale diese Seite. Und die hatten auch sehr viel Rache noch.
Genau, genau. Ja. Und er war halt so ganz, ganz anders. Und das fand ich sehr gut gemacht, weil es halt auch wieder diese zwei Perspektiven unterstreicht. Ja, das fand ich sehr gut. Und was haben wir denn noch so?
Wir könnten jetzt wahrscheinlich ewig über diese Frage der Folter und den Dings diskutieren. Aber am besten guckt ihr euch die Filme selber mal an.
Ist auf jeden Fall lohnenswert.
Ja,
einfach.
Und ist egal, welche Sichtweise zuerst. Also wir haben jetzt beide erst den Ermittler und dann den Strafverteidiger.
Aber ich glaube, es ist eigentlich, also kann man wahrscheinlich
beidseitig, kann man so,
ja.
Was einen zuerst interessiert.
Genau, fand ich sehr, also ich fand es sehr, sehr gut.
Ich auch.
Ich fand, also da könnte man echt ewig drüber sprechen. Also was
über
auch für
Folter, über
ist dir aufgefallen, dass im zweiten Film
die Perspektive
ganz
anders
leicht anders war? Auch am Anfang, als sie die Zähne geputzt hat?
Genau.
Okay, gut.
Ist mir auch aufgefallen. So, teilweise warst du von vorne und dann warst du von der anderen Seite.
Und diese Kleinigkeiten.
Boah,
das
fand ich
halt, also der war schon sehr, dieses TV-Event, ich sag's jetzt nochmal, war es schon sehr, sehr durchdacht, fand ich. Und auch, die haben viel gemacht, um diese Frage auch hier vorzuheben. Ja. Und ich glaube, also ich
die haben auch alle Seiten dargestellt, auch alle Aspekte, die man sich dann selber stellt und alles.
Und ich finde, die haben halt trotzdem auch zum Beispiel was einer Freundin von mir aufgefallen ist, die hat gesagt, ihr hat es so ein bisschen gefehlt, dass zum Beispiel gar nicht klar war, ob die Spurensicherung gemacht haben und was weiß ich. Und da habe ich gesagt, das haben die wahrscheinlich extra gemacht, weil die ja unterstreichen wollten, dass er nur auf seinen Instinkt vertraut hat. Und ich fand das auch gut gemacht. Und
das war dann nebensächlich.
Genau, also
das
eigentlich
tat gar nicht zur Sache bei. Deswegen.
Genau. Das fand ich echt gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also mein Lieblingssatz habe ich mir natürlich notiert. Ja, ich habe mir einen Lieblingssatz notiert. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es der Strafverteidiger gesagt hat oder Schirach im Interview oder Gott weiß wer. Ich fand den Satz, persönliche Emotionalität darf niemals Gesetz werden.
Oh, das finde ich auch sehr gut.
Das ist so, das fand ich.
Ja, das hat bestimmt Schirach gesagt.
Ja, er hat es indirekt ja auch gesagt, wenn es selbst der Strafverteidiger gesagt hat, oder?
Was ich auch sehr gut fand, um nochmal kurz hier was reinzuwerfen, am Ende steigt der Strafverteidiger bei seiner Frau ins Auto und dann sagt sie so zu ihm, ja, Biegler, jetzt hast du ja wieder gewonnen. Und dann sagt er, nein, ich habe nicht gewonnen. Nee,
der Rechtsstaat
hat gewonnen. Und das fand ich auch so gut, weil man dann einfach sieht, so ja, darum geht es auch nicht.
Ja, es war ja auch die Frage, warum verteidigt er ihn?
Genau. Und das
wegen ihm ist ein Mädchen gestorben.
Ich fand den Strafverteidiger sowieso sehr, sehr gut.
Ja, also, der war auch schauspielerisch.
Ja, mega.
Wow. Ich bin bei deutschen Schauspielern immer kritisch.
Ja, aber die war, war gut, total gut besetzt. Ja. Also das muss man echt sagen. Und ich fand auch den vermeintlichen Entführer, fand ich auch sehr gut.
Bevor wir jetzt, ich glaube, jetzt haben wir sehr, sehr viel geredet, aber wir wollten noch mal kurz schlagen, worauf, also nicht das basiert.
Ja, aber was so ein bisschen vielleicht
den Input
auch
gegeben
den
hat.
Input gegeben, ja, das ist tatsächlich der Jakob von Metzler-Fall. Und das ist eigentlich ähnlich gelaufen.
Ja.
Also der Jakob von Metzler, ich glaube, das war auch, Metzler ist ja auch so eine Unternehmerfamilie. Ich glaube, das war eine Bank oder sowas. Ich möchte nichts Falsches sagen. Also der kleine Junge wurde 2003 entführt von Magnus Gefgen. Und der hat das halt gemacht, um Lösegeld von dieser Familie zu fordern. Und der war wohl bekannt dafür, dass er halt sich so einen aufwendigen Lebensstil leisten wollte. Und ne, der konnte sich das irgendwann nicht mehr leisten. Deswegen hatte er dann Lösegeld gefordert. Der hat das Kind entführt, dann getötet und dann gab es erst den Lösegeld Übergabe. Also es ist schon ein bisschen anders als jetzt bei Schirach.
Ja, hat er den kleinen Jungen ermordet?
Genau.
Okay, das wusste ich nicht mehr.
Das ist ja auch so ein bisschen, da wurde ja ein bisschen drauf angespielt, auf dieses, möchten Sie sich Ihren Lebensstil, also
der Entführer
in Anführungsstrichen.
In dem Film,
der wurde halt auch so ein bisschen dargestellt, so als ob er sich als ob er irgendwie mehr sein möchte, als er ist,
ja.
Und so. Und das war dann, glaube ich, schon so eine leichte Anlehnung daran. Und es ging eigentlich in diesem Jakob von Metzler-Fall auch dann sehr stark darum, weil der Polizeivizepräsident Wolfgang Daschert wollte dann damals unter Gewalt und Androhung Informationen über den Aufenthaltsort
hat er nicht
halt
tatsächlich
bekommen.
Auch, der hat Gewalt angedroht, ne?
Der hat die nur angedroht, wenn
der
ich das richtig falsch,
ja, ich glaub,
wenn ich das nicht falsch verstanden habe, genau. Und dann wurde halt das führte dann halt zu öffentlichen Debatten, also
ja.
Dass er das überhaupt angedroht hat und was weiß ich. Und er wurde dann tatsächlich, ich weiß nicht, wie man das jetzt rechtlich richtig sagt, weil er wurde nicht verurteilt, aber er musste
Geldstrafe.
Aber was ich interessant fand, was ich jetzt bei Wikipedia gelesen habe, war, dass das sozusagen die geringste Strafe ist, die man für sowas machen kann. Und du bist dann nicht mal vorbestraft. Und das finde ich auch sehr interessant. Der wurde nicht mal von seinem Dienst verwiesen. Der wurde einfach nur versetzt und hat dann weitergearbeitet, wurde, glaube ich,
halt
sogar
auch
befördert.
Ja, aber ist halt die Frage, inwieweit er Gewalt, also wie der das angedroht hat, finde ich.
Aber ist Gewaltandrohung nicht theoretisch auch schon Folter? Weil du ja psychisch machst du ja was. Das ist dann auch die nächste Frage.
Ja.
Können wir auch drüber, aber wir
darüber
wollen ja
kann man
nicht,
ja jetzt auch diskutieren.
Genau.
Wir wollen ja jetzt hier kein Fass aufmachen, weil.
Genau, und da war dann halt auch so ein bisschen dieser Begriff Rettungsfolter. Das kommt im Film, kam das auch. Kam da so ein bisschen auf. Und das ist sozusagen so ein bisschen die Grundlage. Der Magnus Gefgen hat auch mehrfach dann immer wieder versucht, halt gegen das Urteil vorzugehen oder hat dann auch, glaube ich, selber geklagt.
Ja, der
gegen
war ja
diese
auch Jurastudent.
Folter. Genau, stimmt, ja. Der war auch Jurastudent. Ja, ist auf jeden Fall auch interessant. Da kann man sich auch echt gut einlesen. Einfach, um es jetzt nur mal kurz in den Raum zu werfen. Ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter in die Tiefe gehen, dann reden wir noch morgen weiter.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen für unseren Literaturpodcast.
Genau. Ja.
Ein bisschen zu viel Stoff. Aber ja, finde ich, ist ganz interessant. Also Empfehlung, Ferdinand von Schirach, wenn man sich einfach
auf jeden Fall
mit diesen Themen auseinandersetzt und auf jeden Fall auch die Filme schauen, weil.
Also eigentlich lohnt sich alles. Also wirklich, ich meine, ich sage das immer, ich habe das auch bei Fitzgerald gesagt, aber bei Ferdinand von Schirach ist es wirklich.
Ja.
Man kann mit allem anfangen, es lohnt sich echt und vielleicht machen wir ja irgendwann, hoffentlich, ich hoffe, machen wir nochmal eine Folge zu einem seiner Bücher oder so.
Und dann kommt er vorbei, meinst du? Glaubst du?
Also, oh Gott, hör auf.
Dann kannst du dich gar nicht
dann
mehr zusammen.
Gar nicht mehr. Dann kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren, Herr von Schirach, wenn Sie das hören.
Das wäre so dein Traum. Der hört das jetzt und denkt sich so, oh, was.
Ach, ja, das ist ja ein nette Mädchen.
Da gehe ich mal vorbei. Ne?
Komm ich mal vorbei.
Kommt aus Berlin hier nach Duisburg,
ja, klar,
und denkt sich so.
Warum denn nicht mit seinem Smart? Kommt er vorbeigefahren? Ja, man merkt, ich bin ein kleines Fangirl.
Ganz
ja, gut. Also auf jeden Fall, lest alles von ihm. Es lohnt sich. Und ich finde, es ist ein eigenes Genre. Also ich finde, man kann es irgendwie nicht einordnen.
Ja.
Und ich finde, es spricht sehr viele Leute an. Ich glaub,
und es ist halt auch so, es sind Themen, die Leute schon in der Antike beschäftigt haben. Es sind Themen, die uns immer beschäftigen werden und die halt einfach an Aktualität nicht verlieren. Und
genau.
Wenn man philosophisch interessiert ist,
wenn man sich
für Recht interessiert,
alles.
Und wenn man nur was Schönes lesen möchte.
Literarisch interessiert, also er macht auch gerade in Kaffee und Zigaretten, ich habe da noch mal ein bisschen rumgeblättert, auch so, er spricht halt auch so über Hemingway und sowas. Das
Apropos
ist halt schon cool. Ja.
Kaffee und Zigaretten. Wir beenden unsere Folge.
Ja, Entschuldigung.
Ich glaube, wir könnten sonst 3 Stunden weiterreden.
Ich höre sonst nicht mehr auf.
Genau, du empfiehlst sonst noch 3000 andere Bücher von Schirach. Wir beenden heute unsere Folge mit einem Zitat von Kaffee und Zigaretten und darauf freue ich mich sehr. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Folgt uns gerne auf Instagram. bibliomanie.derpodcast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen positiven Kommentar da, wo auch immer ihr uns hört, lasst auch gerne auf Instagram einen Kommentar. Wir laden auch zu dieser Folge ein Foto hoch. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Und von mir ist das,
ich freue mich auch.
Ganz ungeduldig. Von mir ist das ein Tschüss für heute und dann zu unserem Zitat aus Kaffee und Zigaretten.
Wir leben nur einen Wimpernschlag, dann versinken wir wieder. Und in dieser kurzen Zeitspanne können wir noch nicht einmal das scheinbar Einfachste, die Wirklichkeit, erkennen.